NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
3. Dezember 1967. Der Todestag der Schriftstellerin Annette Kolb.
Ich habe mich verliebt. Ich konnte mich verlieben. Aber heiraten wäre mir ein schrecklicher Gedanke gewesen. Dazu fand ich mich nicht schön genug.
Erzählt Annette Kolb im Alter von 95 Jahren. Zeitlebens besteht sie auf der Anrede Fräulein.
Ich habe mich nie, aber auch nicht eine Sekunde meines Lebens zu heiraten gewünscht. Ein Kind zu haben, noch einmal mich, wäre mir ein Grauen gewesen.
Nein, ihr Leben spielt sich nicht auf einer normalen Umlaufbahn ab.
Annette Kolb war definitiv ein heißes Eisen.
Sagt Isabel Staufer, Autorin eines Buchs über weibliche Dandys.
Am auffälligsten sind schon mal die Punkte Rauchen und Autofahren. Das Rauchen, das gehört zu den Gewohnheiten, die für Frauen gesellschaftlich akzeptabel werden in den 20er Jahren, als durch amerikanische Filme dieses neue Frauenbild des Flappers rüberkommt, die rauchen und trinken und feiern. Also das ist etwas Neues. Und dann hat Kolb 1932 mit 62 Jahren noch Autofahren gelernt und die Fahrprüfung bestanden und besaß ein kleines Auto, einen Ford.
Annette Kolb trägt stets extravagante Hüte. Mit ihren regelmäßig neu aufgelegten Romanen »Das Exemplar«, »Daphne Herbst« und »Die Schaukel« geht sie in die Literaturgeschichte ein. Mehr noch, immer wieder begegnet sie in den großbürgerlichen Münchner Kreisen ihrem 5 Jahre jüngeren Schriftstellerkollegen Thomas Mann, vor allem im Haus von dessen Schwiegereltern, den Bringsheims. 1947 setzt der Literaturnobelpreisträger Annette Kolb alias Jeanette Scheurl im Dr. Faustus ein Denkmal, wenn auch ein bösartiges, das sie ihm nie verzeiht.
Von mondäner Hässlichkeit, mit elegantem Schafsgesicht, darin sich das Bäuerliche mit dem Aristokratischen mischte, ganz ähnlich wie in ihrer Rede das Bayerisch-Dialekthafte mit dem Französischen, war sie außerordentlich intelligent und zugleich gehüllt in die naiv fragende Ahnungslosigkeit des alternden Mädchens.
Mit Thomas Mann war das Verhältnis eher angespannt, weil er hatte ja Partei ergriffen zu Anfang für den Ersten Weltkrieg. Und das hat sie öffentlich kritisiert und das hat ihm natürlich nicht gefallen.
Mit ihrem Verständigungsdenken ist die Deutsch-Französin Annette Kolb ihrer Zeit weit voraus und Thomas Mann politisch überlegen. Schon 1914 ist ihr patriotische Begeisterung ein Gräuel. Auch Teil 2 der späten, suffisanten Rache Thomas Manns fällt schillernd aus, wenn auch nicht völlig respektlos.
Zwischen den Sprachen aufgewachsen, schrieb sie in einem reizend inkorrekten Privatidiom damenhafte und originelle Gesellschaftsstudien, die des psychologischen und musikalischen Reizes nicht entbehrten und unbedingt zur höheren Literatur zählten.
Kolb ist eine ironische Schriftstellerin. Wenn ich sie vergleichen müsste mit jemandem, dann zum Beispiel mit Jane Austen, weil sie eine ähnliche Art von heiterer Ironie hat und weil sie die Gesellschaft kritisch und ironisch porträtiert, aber nicht mit vernichtender, sondern eher mit bewahrender, liebevoller Ironie.
Ein Beispiel, das Porträt von Daphne Herbst, der zerbrechlichen Heldin ihres zweiten Romans.
Wie eine romanische Steinfigur vom Sockel gestürzt, in so geschlossener Pose liegt sie da. Es sind dieselben Umrisse, die fast bange Zartheit der Gestalt, dasselbe Relief. Im Widerspruch steht nur diese heidnisch freie, wenn auch schmale Stirn, dies leichtsinnig goldene Haar, welches die Blässe des kleinen Gesichtes besonnt.
Annette Kolb soll eigentlich in Paris zur Welt kommen, denn ihre Mutter ist eine französische Pianistin. Der von Vater Kolb, einem angesehenen Gartenarchitekten, hoch und heilig versprochene Umzug wird jedoch 1870 verschoben. Der deutsch-französische Krieg droht. Da ist München sicherer, zumal Vater Kolb ein Sprössling des Wittelsbacher Herrscherhauses ist, wenn auch ein illegitimer. Sollte, wie Gerüchte besagen, Herzog Max in Bayern oder sogar König Maximilian sein Erzeuger gewesen sein, wäre Annette Kolbs Vater immerhin der Halbbruder der Kaiserin Elisabeth von Österreich, unser aller Sissi, oder ein Halbbruder von Ludwig II. In jedem Fall, für die heranwachsende Annette Kolb wird das Umfeld des bayerischen Königshofes prägend. Schon früh demonstriert sie Ego und Durchsetzungskraft.
Da hat mich einmal meine Mutter gerufen. Es war da eine Dame bei ihr zu Besuch und da sollte ich auch hereinkommen. Und es war mir so unsympathisch. Ich habe nicht wollen, habe ich mir das ganze Gesicht mit Seife und bin wie ein Clown hineingegangen, damit sie mich nicht umarmt.
Bis zum 6. Lebensjahr ist für Annette Kolb und ihre Geschwister alles Friede, Freude, Eierkuchen.
Es war eine sehr glückliche Kindheit zu Hause. Und sie war so glücklich, dass ich, rasch wie ich war, vergaß, wie unglücklich meine Monate im Kloster waren. Ich war 6 Jahre lang in einem Kloster, von meinem 6. bis zu meinem 12. Jahr, bis meine Mutter sagte, dass mein Charakter darunter litte und ich sie auch bat, mich herauszunehmen.
Annette Kolbs Mutter hat bekannte Teegesellschaften abgehalten und da kamen alle hin. Also der diplomatische Chor, Geistliche, Künstler, Literaten. Und da konnte Annette Kolb Kontakte knüpfen. Die Leute haben die neuesten literarischen Erscheinungen aus Paris und London mitgebracht. Das hat ihr Reisen ermöglicht. Also das war intellektuell und was Weltläufigkeit anbelangt ganz wichtig.
Die Musik, das habe ich am liebsten gehabt. Ich habe Klavier gespielt und ich wollte etwas werden, nicht wahr? Ich musste mich schreiben oder Musik. Und wo meine Mutter so gut spielte und wir schließlich eine Etage waren, konnte ich ihr das nicht zumuten. Das habe ich immer gefühlt. Sie hat mir sogar einen sehr großen Lehrer gegeben, Professor Girl. Aber ich habe mir gedacht, nein, das kann ich ja nicht zumuten, dass sie mich immer spielen hört.
Also schreiben. 1899 veröffentlicht sie ihre erste Aufsatzsammlung auf eigene Kosten. In Zeitschriften erscheinen Erzählungen und Studien. 1913 folgt ihr erster Roman, das Exemplar, für den Annette Kolb den renommierten Fontane-Preis erhält. Darin beschreibt sie die schwierige Affäre ihrer Protagonistin Marie Klee mit einem britischen Diplomaten. Und Marie Klees Sätze schwitzen kolbsche Überzeugungen aus.
Irgendwie bin ich im Vornherein für den Mann verdorben. Denn es fragt sich, wer mehr zurückbehält. Der alle Dinge auskostet oder der, dem es glückt, sich von keinem fangen zu lassen.
Also das sind keine klassischen Liebesgeschichten,
sagt Privatdozentin Isabel Staufer.
Und witzig ist auch, dass sie in ihren Aufsätzen das Argument umkehrt, dass die Emanzipation die Liebe verhindert, sondern sie sagt, es ist die neue Kälte des modernen Mannes und seine Passivität, die die Frauen überhaupt erst zur Emanzipation getrieben hat. Und damit öffnet sie für die Frauen das Feld der Objektwahl auf Selbstliebe, auf Bildung und letztlich dann auch trotz aller Schwierigkeiten und Einschränkungen in ihrer Zeit für alle Geschlechter.
In den großbürgerlichen Kreisen gibt es ungeahnte Freiheiten. Doch bald ist Schluss mit Müßiggang. Nach dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs lernt die Öffentlichkeit eine pazifistische Annette Kolb kennen. Mit Vehemenz attackiert sie die allgegenwärtige Kriegspropaganda.
So können wir gar nicht verstehen, dass die Völker, die doch allesamt ihre Revolutionen hatten oder zu haben versuchten, warum sie sich allesamt ihre hetzerische Presse gefallen lassen, warum sie sich die noch nicht verbaten. Man hat schon Regierungen davongejagt. Aber der Herausgeber eines Hetzblattes thront wie ein Gesalbter des Herrn auf seiner Redaktion.
Nicht nur in Berlin, auch in Paris ist von einer deutsch-französischen Erbfeindschaft die Rede. Die Presse beider Länder befindet sich in der Hand der Kriegstreiber.
Es ist auch in Frankreich notiert worden, dass sich die französische Presse angegriffen hat, aber besonders die deutsche. Und dann habe ich doch eine Rede gehalten in Dresden. Daher haben sie mich runtergeschrien, natürlich, und ich bin auch hinausgegangen, nicht wahr? Und da waren zwei alte Damen, die haben mir gesagt, ich soll ja nicht bedauern, dass ich das getan hätte, denn ich war ja nicht anti-deutsch, ich war nur anti-Krieg und ich hasste den Krieg.
Nach 2 Jahren Exil in der Schweiz möchte Annette Kolb nicht mehr in München leben. Mit Hilfe einer Staatsanleihe lässt sie sich ein Haus in Badenweiler bauen. Nebenan wohnt ihr elsässischer Schriftstellerkollege René Schickele mit seiner Ehefrau. Auch er hat einen deutschen Vater und eine französische Mutter. Es wird Annette Kolbs produktivste Zeit. Mit ihrem 2. Roman Daphne Herbst, der in der gehobenen Münchner Gesellschaft kurz vor dem Ersten Weltkrieg spielt, besticht Annette Kolb erneut. Zum einen durch ihre ironische Ader, zum anderen durch psychologische Menschenkenntnis. So im Porträt von Gustl Kummerfeld, dem Sohn eines Barons.
Sein großes Vermögen lieh ihm einen erotischen Zauber und man fand ihn schön. Niemand würde ihn schön genannt haben, ohne den Goldschein, in dem er ging. So aber hatten ein paar Rundtänze mit Lucy Schlingen genügt, um sie zu entflammen. Ehrlich liebeskrank war Lucy.
Es gab sehr viele Originale zu der Zeit und sie ist halt auch eines. Sie war auch eine Individualistin. Sie wollte nirgendwo richtig dazugehören.
So die Germanistin Isabel Staufer von der Universität Mainz.
Sie hat sich für die Stellung der Frau interessiert. Sie hat selber ein unabhängiges Leben gelebt. Aber sie wollte nicht zur ersten Frauenbewegung dazugehören. Und im Unterschied zu denen blickt sie auch auf die ganzen Sachen mit Humor. Im Essay «Der neue Schlag» schreibt sie von ihrer Unzugehörigkeit, hinter der sie sich verschanzt und wie ein Rapunzel im Turm sitzt, den Kämpfen enthoben, sitzend und ihr Garn spinnend.
Doch das arbeitsintensive Dasein im Badenweiler Elfenbeinturm währt nicht lange. 1933 folgt der Absturz der Weimarer Republik.
Weil wir zu dumm sind. Niemand merkt es noch, wie dumm wir sind, weil wir so tüchtig sind. Lieber weniger tüchtig und nicht so dumm.
Ich habe aufgedreht nach Mannheim, weil ich ein Konzert wollte. Und stattdem kommt der Hitler. Und da habe ich mir gedacht, das ist der Krieg. Bei dieser hündischen Bosheit, diesen Hass.
Sofort packt Annette Kolb ihre Koffer. Paris wird zu ihrem nächsten Exil. 1934 erscheint Die Schaukel, ein Jugendroman, in dem sie ihrer im Alter von 25 Jahren verstorbenen Schwester ein Denkmal setzt. Doch findet sie immer seltener Abnehmer für ihre Texte. Nicht einmal die Schweizer wagen noch, sie zu drucken. Finanziell wird es immer enger. Also weicht sie auf das Feld der Musik aus, schreibt Biografien über Mozart und Schubert und ein Buch über die Festspieltage in Salzburg. »1941 flieht Annette Kolb weiter, mit dem Flugzeug in die USA. Das dortige Exil ist trist. Geldnöte und Gesundheitsprobleme plagen sie. Nach Ende des Zweiten Weltkriegs kehrt sie als eine der ersten Immigranten nach Europa zurück. Die junge Bundesrepublik ehrt die Deutsch-Französin mit Literaturpreisen und dem Großen Verdienstkreuz. 1961 zieht sie im Alter von 91 Jahren wieder in die Stadt ihrer Anfänge zurück, nach München.
Es ist eine tragische Liebe, die man zu den Deutschen hat.
Denn wohl fühlt sich Annette Kolb in der alten Heimat nicht.
Es gibt viele nationalsozialistische Naturen, die geblieben sind als Erben. Und das ist das, was mich entfremdet, was mich unglücklich macht. Für diese Welt bin ich sehr pessimistisch.
Mehr noch.
Der Materialismus ist grässlich. Ich habe das Bild gebracht von einer trockenen Sintflut. Und diese, finde ich, hat sich über uns bereitet.
Eine Genugtuung darf die unbequeme Friedensmahnerin 97-jährig mit ins Grab nehmen. Ihre Versöhnungsarbeit ist nicht umsonst gewesen. Staatspräsident Charles de Gaulle und der von ihr verehrte Bundeskanzler Konrad Adenauer haben 1963 den deutsch-französischen Freundschaftsvertrag unterzeichnet. Annette Kolbs Vision von einem vereinten Europa rückt näher.
Mein Leben hindurch sprach ich in den Wind und hatte doch manchmal recht.
Im Zeitzeichen erinnerte Christoph Formweg an Annette Kolb, die heute vor 50 Jahren gestorben ist. Redaktion Hildegard Schulte.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.